B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Na, wie schön dich zu sehen, wie immer.
Ja, wir sind ja ganz die Alten, ne?
Ja, wir affirmieren ja den ganzen Tag positiv, oder?
Absolut.
Hast du noch mehr Vorschläge für mich? Ich bin wieder ganz der Alte. Das funktioniert bei mir nicht. Der Alte war irgendwie krank.
Also ja. Wie wäre es mit, ich habe volles Vertrauen in mich, meinen Körper und das Leben.
Ja.
In meinem Leben bin ich der Boss.
Ja.
Ja.
In deinem Leben bin ich der Boss, ja.
Sag meine Frau.
Okay, wir kommen nochmal rein. Themen, wir sind beide glücklich, das gehört zum Affirmieren. Alles läuft, wie es soll.
Ja.
Manches nur nicht schnell genug.
Genau. Und das, was noch in Unordnung ist, das wird sich fügen.
Ja. Dann lass uns doch mal ein bisschen durchgehen. Also was mir zu langsam geht, ist das Aufräumen. Ich habe gesehen, 1984 hat ein neues Vorwort bekommen mit Triggerwarnungen. Das
lass mich raten, ich weiß es jetzt nicht, aber es geht darum, dass möglicherweise Leute, die das lesen, erschreckende Einsichten über den Zustand unserer Demokratie bekommen. Hm. Ist das die Triggerwarnung?
Hm. Nein, totale Überwachung und so. Hm. Drei Machtblöcke, multipolare Welt.
Nee. Wovor wird denn dann gewarnt?
Na, es wird gewarnt, weil zu wenig People of Color vorkommen und weil das Ganze auch die ethnischen Probleme nicht ausreichend gewürdigt werden und es ist frauenfeindlich, so was ja alles fraglos stimmt. Nur mir reicht das eigentlich nicht, dass man nur eine Triggerwarnung ausspricht. Ich wäre schon doch dafür, dass wir da mal Nägel mit Köpfen machen und die Firma Winston Smith beauftragen, das ganze Ding mal gescheit umzuschreiben.
Ach so.
Na, mit den richtigen
Protagonisten.
Quoten und den richtigen Protagonisten und so weiter. Und das sollte Winston Smith machen.
Finde ich eine sehr kreative Idee. Ich hätte gesagt, dass wir möglicherweise diesen Titel zunächst einmal der Öffentlichkeit vorenthalten, damit sie keinen Schaden nimmt. Aber das wäre ja nur die zweitbeste Variante.
Nee, es ist ja nur
lieber Geschichte umschreiben als zensieren.
Ja, aber du weißt ja, dass das ist ja genau deswegen logisch und auch endlich dann so, dass du weißt ja, dass Winston Smith derjenige im Roman ist, der die Geschichte umschreibt.
Ich weiß.
Und deswegen finde ich es ja, wissen wir vielleicht nicht alle, aber ich finde das eigentlich ganz schön, dass der alles umschreibt, in dieser Dystopie jetzt umgeschrieben wird. So, das wollte ich nur mal fordern.
Da muss man ja auch eine gewisse Widerspruchstoleranz in sich haben, um das nicht als Mahnmal und Zeigefinger gegen unsere Zeit zu verstehen.
Ja, das ist ja demnächst vorbei. Aber alles andere läuft ja richtig gut.
Ja.
Wir sprachen kurz darüber. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass unsere ganzen Helden ausgezeichnet werden. Hugo bekommt zu Recht einen Nationalpreis. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Hugo Schein, der uns gerettet hat.
Der Mann an der Goldgrube.
Ja, aber der hat ja uns, also ja 80 Millionen Deutsche vor dem sicheren Pandemietod gerettet.
Ja.
Dann bekommt,
und die Steuereinnahmen der Stadt Mainz ein bisschen nach oben getrieben.
Auch das, ja. Dafür kriegt er, glaube ich, keinen Preis. Aber Herr Spahn ist belohnt worden mit dem Fraktionsvorsitz und dem Wegschließen von irgendwelchen Akten, die möglicherweise Fragen aufwerfen zu Maskendeals. Auch das finde ich sehr gut. Ist eigentlich jemandem aufgefallen, dass die gesetzlichen Krankenkassen ein Riesendefizit haben und die höchsten Beitragserhöhungen seit 50 Jahren, so im Schlepptau dieser ganzen Heldentaten. Okay, nee, das wollte ich gar nicht erwähnen. Wer ist noch?
Die Alena holst du noch.
Die Alena macht, ja, die Alena kriegt zum Glück eine eigene Fernsehsendung. Da muss sie nicht mehr eingeladen werden bei Lanz. Wie soll das heißen? Wissen macht A. Nee. Das
Wissen macht A?
Wissen macht A, nee.
Also
Ethik, Talkshow, weiß ich nie, wie heißt das? Knopfhoff-Show mit Bosetti. Knopfhoff-Show mit Bosetti, wissenschaftliche Themen. Von wo mRNA-Impfungen verbleiben bis Blinddarm. Und das Ganze läuft bei Dreisat.
Oh.
Das freut mich sehr. So, und dann haben wir ja noch eine Heldin, das ist die andere, Anna-Lena.
Die ist ja unter dem Pseudonym Helga Schmidt jetzt unterwegs, oder?
Das musst du wahrscheinlich erklären, aber Helga Schmidt hat tatsächlich 7 Stimmen bekommen, ne?
Eben.
Bei der Wahl zur
UN. Obwohl sie gar nicht zur Wahl stand.
Nein, aber was ist sie denn jetzt eigentlich? Frau Schmidt ist jetzt geworden UN-Sprecherin, Bundestagspräsidentin. UN-Dingens.
Annalena Baerbock hat in guter Frauensolidarität einer designierten und verdienten Diplomatin aufgrund ihres Amtsvorteils als Außenministerin die Rolle der UN-Vollversammlungs-Rede-Tagesordnungspunkt-Vorsitzenden Kontrolleurin streitig gemacht und stand ohne Alternative zur Wahl und wurde dann auch fast beinahe einstimmig gewählt. Bis auf eben die Leute, die sich enthalten haben und die Helga Schmidt gewählt haben, obwohl sie gar nicht zur Wahl stand. Oder? So war das doch.
Ja, aber haben sich nicht die ganzen Vertreter der BRICS-Staaten enthalten?
Ja, ja.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, es waren doch dann nur 48% Zustimmung, oder? Gut, wollen wir nichts Falsches sagen. Es ist ja auch kein so wichtiger Posten, das ist so die internationale Frau Klöckner, oder? Was sie da macht?
Ja.
Also, dass man dann so langsam die Kapelle einspielt, wenn jemand länger redet als eine Minute.
Ja, genau.
Ja. Nicht so schlimm, finde ich jedenfalls gut. Ich finde es auch gut und richtig, dass sie dort sitzt und nicht Frau Schmidt und dass wir das Gehalt von Frau Baerbock bezahlen.
Ja,
ich
finde, das muss ja das Land selber aufbringen, dass seine verdienten Helden dort verklappt.
Ja, ich meine, das ist ja auch so, wenn sich dann der Lebensmittelpunkt ändert, das hast du ja sicherlich mitbekommen, du liest ja auch die Bunte und so, dass sie dann lieber in New York wohnen möchte und es scheint ja auch familiär kein großes Problem zu sein, weil der Herr Ex-Baerbock ja auch da oft zu tun hat und dann.
Ah, ja, das hätte ich nicht so verfolgt.
Es sei ihr gegönnt. Ich finde das alles sehr schön. Gut.
Von Herzen. Aber schön, dass du es ansprichst, wir haben wieder Helden. Es wurde ja lange behauptet, wir würden in einem postheroischen Zeitalter leben. Das ist jetzt widerlegt. Wir haben Menschen, die sich hervortun unter dem Inkaufnahme von größten Opfern der Allgemeinheit, das Leben, wie wir es gewohnt sind und schätzen, weiterhin zur Verfügung zu stellen. Und das ist diesen 4 Menschen, die du gerade nennst, in beispielhafter Weise gelungen. Und insofern ist es gut, dass sie dafür honoriert werden. Aber ich habe es gerade schon gesagt, wenn wir von Helden sprechen, müssen wir auch von Opfern sprechen. Und da habe ich jetzt einen ganz beunruhigenden Clip gesehen. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst, wo jemand im öffentlich-rechtlichen Rundfunk uns erklärt, dass es also jetzt an der Zeit sei, unser Verhältnis zum Opfer ein bisschen neu zu definieren. Denn wir müssen eben auch bereit sein, unsere Kinder, also die ganze junge Generation, zu opfern, um die Art und Weise, wie wir leben, auf Dauer zu verteidigen gegen ja militärische Gegner. Mhm. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich glaube, das mit dem Opfer, da gibt es ja verschiedene Varianten, je nachdem, welches Verb man dann anhängt. Also Opfer sein zum Beispiel, geopfert werden und Opfer bringen, ist ja nicht dasselbe. Mhm. Der ganze Wokismus beruht ja darauf, dass er so eine Art Opferwettbewerb ausschreibt und sagt, wer am lautesten schreit, weil er am meisten diskriminiert wird, der wird auch sozial mit Anerkennung überhäuft. Mhm. Du kennst ja diese... gibt ja so Stigmatisierungsmerkmale, die man dann vorzeigen kann. Also eine Zeit lang war Schwulsein ziemlich gut, das ist ziemlich out. Inzwischen muss man trans oder non-binär sein. Idealerweise noch mit einer Migrationsherkunftsbiografie und einer schlimmen Geschichte in Richtung sexualisierter Gewalt. Das wäre noch ganz gut, aber jedenfalls, wer am lautesten schrie und das meiste in Hinblick auf sein Opfersein zum Kundtun konnte, der war gesellschaftlich angesagt. Jetzt soll genau diese Generation, die gelernt hat, sich als Opfer zu inszenieren, geopfert werden. Mhm. Und das ist natürlich eine gewisse semantische Verschiebung, die auch die Rolle dieser Menschen ein wenig verändert. Ich finde, das ist eine große Herausforderung und da sagt dann der Experte, die Gesellschaft muss umprogrammiert werden. Und meine Idee wäre, dass vielleicht diese Corona-Zeit tatsächlich als eine Phase dieser Umprogrammierung verstanden wurde. Denn wir haben tatsächlich ja unsere Kinder geopfert, die ja auf ihre Kindheit verzichten mussten und mit digitalen Endgeräten abgespeist wurden, ne? Und insofern ist es nur noch ein logischer Schritt, dass die jetzt auch für den Krieg geopfert werden.
Das war gemeint in diesem Clip, den ich
glaube nicht, also ich glaube, das ist eher so meine Interpretation, aber was mir jetzt auffällt, ist, dass ich geopfert werde, um wieder Opfer sein zu dürfen, denn die Art und Weise, wie wir leben, die dann zu verteidigen ist, ist ja eine, von der man sich mit Recht fragen kann, ob ich die überhaupt verteidigen möchte. Möchte ich dieses woke, linksgrüne Regime der Betroffenheit, der Klimaverteidigung, der Geschlechterhysterie, möchte ich das überhaupt verteidigen? Ist das eine Art, wie ich leben möchte? Also ist das nicht in also sich ziemlich albern?
Möchtest du ein Opfer bringen für diese vielen Opfer, die hier sind?
Nein. Okay. Ich möchte, dass die sich gerne selber alle opfern, damit sie weiter Opfer sein können, aber ich würde meine Kinder nicht opfern. Unter keinen Bedingungen. Mhm. Also vielleicht könnte ich mir extreme Bedingungen vorstellen, wo ich sagen würde, ich würde mich selber opfern. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber meine Kinder würde ich nicht opfern.
Können wir das ganz kurz mal in Klammern vertiefen mit den Kindern? Also ich habe, du weißt, dass ich da so ein, zwei Fragen habe.
Ja.
Und auch weil du gerade sagst, ja, wir würden uns für unsere Kinder wahrscheinlich oder garantiert opfern und umbringen lassen. Also ich jedenfalls. Ich verstehe ja die Eltern nicht seit spätestens 2020. Aber du weißt, wir sprachen ein, zwei Mal darüber, dass ich so diese Zahlen dann immer so sehe, dass also 30% der Erstklässler nicht einschulungsfähig sind. In Bayern und Sachsen, und ich glaube, das gilt nicht nur da.
Und betrifft auch nicht die neu dazugekommenen allein?
Nein, es sind ja, glaube ich, sogar 67% müssen dann erstmal getestet werden, ob die dann überhaupt ausreichend Fähigkeiten haben, um in die erste Klasse zu kommen. Nur 30% nur bleiben dann halt leider nicht. Wenn ich das so im Zusammenhang sehe mit, auch das hatte ich dir vor der Sendung gesagt, ne, ich gucke dann immer so Studien und da steht im Guardian, dass die Kinder lesen ja auch nicht mehr und die Eltern lesen ihnen nichts mehr vor, jedenfalls die jüngeren Eltern. Das sind, wie ich finde, dramatische Zahlen, dass also nur noch ein Drittel der 5- bis 10-Jährigen überhaupt was liest und auch bei die Hälfte der Eltern ihnen nie was vorliest, auch nie was vorgelesen hat. Und die Kinder ja, gerade in dieser Corona-Zeit muss man sich ja klar machen, die sind ihr halbes Leben schwer, sagen wir mal, psychisch beeinträchtigt worden. Also sie mussten hinter Masken leben und sich in Kästchen voneinander trennen lassen. Haben auch, glaube ich, keine Möglichkeit mehr gehabt, irgendeine Form von Mobilität im Sinne von Sport und sonst was oder sich Bewegung zu entwickeln. Ich wundere mich, dass darüber kein Mensch spricht, was wir gemacht haben. Also vielleicht gibt es nicht mehr genug Eltern, ich habe keine Ahnung, oder denen ist das egal, weil sie auch nicht lesen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir fehlt das im Diskurs. Ich meine, gut, ich weiß, Kinder und Jugendliche interessieren keinen und wenn die Öffentlich-Rechtlichen die Hälfte ihrer jungen Zuschauer verdienen, ist das auch egal, weil es geht ja nur um uns. Mhm. Es geht um uns zwischen 30 und 80 und der Rest ist eigentlich egal.
Da schließen sich zwei Fragen an für mich. Erstmal, warum haben wir das zugelassen und haben nicht für diese Kinder gekämpft? Wir beide haben das getan. Wir haben ja versucht, darauf hinzuweisen, welchen Schaden diese Maßnahmen bei den Kindern anrichten werden. Und all das, was wir prognostiziert haben, ist eingetroffen. Es ist sogar noch schlimmer. Mhm. Die psychologische Situation ist erschütternd. Es gibt kaum Therapieplätze. Suiziddrohungen stehen nach wie vor im Raum. Es ist also wirklich katastrophal. Und die andere Perspektive ist, vielleicht passt das ganz gut zusammen. Also vielleicht war das schon mal eine Einübung in dieses Opfern. Also in dem Moment, wo wir die Kinder den Geräten überantworten, verlieren wir ein Stück, ja, oder treten wir pädagogische Verantwortung ab an ein Überwachungs- und Bespaßungsregime der digitalen Endgeräte, das die Kinder irgendwie sediert, aber nicht bildet, sondern sie genau isoliert. Mhm. Und das mit dem Lesen, also ich meine, das ist natürlich erschütternd. Also ich als Träger des Deutschen Schulbuchpreises mache mich jetzt nochmal hier stark für das literarische Medium. Es ist erstmal das Eingebettetsein in die gemeinsame Erzählung, wenn ich mich mit Mama und Papa hinsitze und was lese. Es ist was anderes, als wenn ich einsam an einem Gerät sitze und irgendwas hin und her schiebe. Mhm. Und das Sprachliche ist nun mal das Medium für Zivilisation, Kultur, Politik, ja, und auch persönliche Bildung. Und wenn das verkümmert, verkümmert der Mensch und die Gemeinschaft. Man könnte jetzt böse sagen, ja, ist vielleicht besser auch, wenn zum erschossen werden, wenn man dabei nicht in ein Buch guckt. Aber es scheint mir schon so zu sein, als ob man hiermit eine Kanonenfuttergeneration geschaffen hat, in die man nicht investiert hat, weil man von ihnen auch keine Rendite erwartet, außer das Zieren von Heldenfriedhöfen.
Lassen wir jetzt mal.
Du musst mal ein bisschen optimistisch darzustellen.
Ja, ich wusste jetzt gerade nicht, wie wir aus dieser Bemerkung noch rauskommen sollen im Laufe dieses Gesprächs, aber gut.
Ich habe eine gute Idee, wie wir da rauskommen.
Mit heiterer Musik an dieser Stelle. Wir machen etwas weiter mit etwas Musik.
Darf ich das Positive jetzt sagen?
Ja.
Worauf ich hoffe? Die Grünen. Ja. Ja, ich habe es lange missverstanden, aber es ist ja so, dass die Grünen tatsächlich ihren Pazifismus ja wiederentdeckt haben, allerdings auf einem Umweg. Die versuchen ja ganz massiv gegen die Aufrüstung zu kämpfen und damit Deutschland vor dem Krieg zu bewahren.
Was?
Ja, hast du es nicht kapiert?
Ich habe irgendwas verpasst.
Hast du ja nicht aufgepasst. Ja. Ist ja so, dass wir ja 5% des Bruttoinlandproduktes
als
Verteidigungsausgaben nutzen sollen. Ja. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich, weil das so unumstößlich festgeschrieben ist, kann man daran nicht rühren. Das Einzige, was man tun kann, ist alles dafür zu tun, dass das Bruttoinlandsprodukt sinkt.
Ach so.
Das heißt, die Deindustrialisierung Deutschlands ist in Wahrheit eine pazifistische Maßnahme, weil man natürlich dann weiß, die Ausgaben für Verteidigung werden auch sinken.
Ach so. Habe ich das natürlich noch nie gesehen. Du,
ja, aber so muss man das sehen.
Grüner Fuchs.
Ja.
Ach so machen die das.
Ja. Yeah. Die trauen sich ja nicht, weil alle so nach Krieg schreien, trauen sie sich ja nicht ihre Gegenstände. Die haben ja, das ist das Schlimme, die meinen ja, die wollen es ja im Grunde gut machen und sind ja wie wir immer so ein bisschen darauf angewiesen, wenn sie es zu kritisch sagen, werden sie nicht mehr gehört und wenn sie es so ein bisschen subtiler machen, dann haben sie auch damit auch Erfolg.
Mhm. Okay, also du hast Hoffnung, dass wenn wir es schaffen, das Bruttoinlandsprodukt ganz zu schrotten.
Wenn wir es auf Null bringen, dann haben wir den Krieg verhindert.
Automatisch friedfertig.
Ja.
Ich bin nicht sicher, ob dein Plan und der deiner grünen Freunde aufgeht. Ich glaube, man wird dann weitere 250 Milliarden im Jahr als Schulden aufnehmen.
Ach so.
Selbst wenn wir alle auf dem Morgentauacker sitzen.
Damit konnte niemand rechnen.
Naja, gut. Vielleicht kommt es auch nicht so schlimm. Wir wollen ja optimistisch sein. Das fällt aber heute sehr, sehr schwer. So. Gut, also die Kinder werden jetzt geopfert, das habe ich verstanden. Das haben wir gut gemacht. Wir haben 33-50% reines Kanonenfutter produziert. Ich will das nochmal zusammenfassen und das war Absicht.
33-45%.
38-35%. Ja, so
ja, unter Größen.
38-45%, das ist die Größenordnung. Okay. Mhm. Gut. Dann kann ich mir alle Fragen dazu auch sparen, weil ich dich natürlich auch fragen wollte an deiner Uni, ob du da auch solche, da hast du ja keine Kinder, sondern Erwachsene. Ich wollte das nochmal ganz kurz nochmal zurückkommen.
Ja.
Wenn man nicht lesen kann und wenn ich höre, ich will das ergänzen dürfen, mir scheint da was Wesentliches verloren zu gehen, wenn die jetzt nicht hoffentlich als geopfert werden an der Front, was wir hoffentlich nur abwenden können. Ich halte es für gesellschaftlich ein großes Problem, wenn die Hälfte der Leute nicht lesen kann. Und wenn die Kinder aufspringen und weglaufen, wenn ihnen die Eltern was vorlesen wollen.
Die werden dabei nervös, ne? Das ist total ja. Stressinduzierend, so menschliche Nähe und eine Geschichte.
Ja, weil vielleicht vertiefen wir es irgendwann mal. Ich bin kein Experte für sowas. Ich glaube, die Wissensaufnahme durch Lesen erfolgt anders als die durch Hören oder auf dem iPad gucken.
Hm.
Ich kann mich täuschen. Vielleicht bin ich nur einfach.
Ich würde dieser Spur nachgehen, aber gut.
Ja. Gut. Okay, gut. Raus aus diesem.
Was macht das aus uns, wolltest du fragen?
Ich weiß nicht, wohin das führt. Also ich weiß nicht, wie. Das hatte ich dir aber schon mal gesagt, vor Ewigkeiten. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, wir waren ja alle mal jung, weil diese Generation völlig anders vernetzt und verdrahtet ist in Kopf und Herz als wir. Und ich würde das einfach nur gern erwähnt haben, weil ich glaube, wenn man ohne Bücher und mit dieser, in diesem permanenten Ausnahmezustand aufwächst, dass das einen für eine ganz neue Spezies macht.
Spielst du mir jetzt natürlich einen Ball zu, weiß nicht, ob ich den schon aufnehmen darf, mit Bolno, mit dem permanenten Ausnahmezustand. Nee, wir machen erst noch ein bisschen Quatsch, ne?
Ja, wir können auch Quatsch machen.
Also ich wollte noch darauf hinweisen, dass es unsere fürsorgliche Regierung jetzt das Grillen
und das hier
und das Rauchen
ja, in Frankreich
aus gesundheitlichen Gründen verbieten will. Du hast da in Frankreich ganz erschreckende
Meldungen
ausgegraben.
Draußen ist Rauchen verboten. das finde ich ganz gut, dann kann ich wieder drin rauchen, weil ich finde es draußen zu windig und da freue ich mich natürlich. Ja, Grillen soll auch verboten werden und trinken, glaube ich.
Ja.
Naja, du weißt ja, da bin ich ja völlig anderer Meinung. Ich bin ja für Rauchpflicht ab 60 und Doppelkornpflicht ab spätestens 65, obwohl die meisten ja schon mit 9 anfangen, jedenfalls in Norddeutschland. Weil wir ja nur so aus dieser großen Problematik rauskommen, dass die Kassen leer sind und wir alle immer älter und alles immer teurer wird. Deswegen bin ich ja für Rauchpflicht.
Also die Finalsolution der Rentenfrage, wenn du so
sagst. Ja, ich tue doch alles dafür, dass ich nicht die Rentenkassen belaste. Also davon abgesehen, dass ich eh keinen Anspruch habe, aber jeder, der ordentlich raucht,
kriegt eine Prämie. Incentives,
80% davon, von dem, was ich hier bezahle, das sind ja eh Steuern und die gehen ja, guck mal, euch zugute, den Nichtrauchern. Dann sterbe ich auch noch 10 Jahre früher als vorgesehen. Also, das sollten doch alle mal sich zum Vorbild nehmen und ordentlich rauchen. Und ich nochmal, es ist unverantwortlich, dieses sozialverträgliche Frühableben.
Ja.
Das muss man ja auch mal wirklich deutlicher propagieren. Sowohl mit Rauchzwang als auch mit Kornzwang, eben notfalls mit Made. Wir sprachen häufiger darüber.
Ja, ich bin total technische begeistert. Lösung für sozialpolitische Probleme.
Ja,
erzähl nochmal, was ist
ja wirklich erfrischend.
Das ist so ein schicker, sexy Roboter in so einer Dienstmädchenuniform, der einem die Todesspritze reicht,
naja, oder? Genau, das ist Made. Made is Medical Assistance in Dying. Sehr erfolgreich in Kanada, wird begeistert angenommen. Jeder 20. Tote ist inzwischen ein Made-Toter, also jemand, der dann sagt, ich möchte gern sterben und dann eine Spritze bekommt. Das ist natürlich der einzig richtige und wahre Weg. So, wenn man sagt, wir müssen das doch mal voranbringen. Die Kanadier sind sehr dafür, um ein bisschen Zahlen bitte zu servieren. Also 73% finden das toll. Ich natürlich auch. Das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass in diesen Umfragen dann auch 25-30% sagen, es sollte nicht zur Voraussetzung gemacht werden, dass man eine unheilbare Krankheit hat, sondern es würde ihnen auch genügen, die Diagnose Autismus und ADHS oder die Diagnose Armut oder die Diagnose Obdachlosigkeit. Also nur 20% sagen, das muss jeder selbst immer entscheiden können, ob mit 5 oder mit 90. Aber das sind fast ein Drittel, sagt also, wer die Diagnose Armut hat, der sollte sich das Leben nehmen dürfen mit staatlicher Hilfe. Da finde ich, muss man noch mal drüber nachdenken.
Aber sieht man mal wieder, dass Ethik ein Standortnachteil ist? Ja, ganz genau. Das ist natürlich ein geeignetes Tool zur Armutsbekämpfung, wird der Regierung da aus fadenscheinigen Gründen vorenthalten.
Ja, aber sie arbeiten ja dran.
Ja, Gott sei Dank.
Ist ja Gott sei Dank, ja. Na, es gibt da schon heldenhafte Bemühungen, auch in den Kliniken und Menschen, die diesen Wunsch gar nicht geäußert haben. Also jetzt dann Assistance in Dying, man bringt es ihnen schon näher.
Ach so, da gibt es dann so Beratungsgespräche. Haben Sie schon mal über Ihre Altersbeendung nachgedacht und dann kommt jemand?
Ja, also Ihre Schmerzen sind doch unerträglich, oder? So eine entzündete Wurzel im Zahn. Also kommen Sie.
Ich habe so eine Nagelbeckenentzündung.
Ja. Na, dazu hatte ja, ich kann es mal verlinken, hatte Schreiber, also Lionel Schreiber, auch ein paar schöne Beispiele. Da wir ja dafür sind, aber ich, mir scheint dahinter eine Diskussion zu fehlen über Leben und Sterben und was man so alles machen muss, die wir nicht führen, weder gesellschaftlich noch hier. Und so wie es jetzt läuft, weiß ich nicht, so wie groß meine Begeisterung ist.
Ja, wir führen die vor allem technokratisch, das finde ich ganz bemerkenswert. Ne? Also ich habe ja mich mit dem Harari nochmal beschäftigt, mit dem Wunsch nach Unsterblichkeit. Und das klingt erstmal nach einer widerstrebenden Bewegung, aber im Grunde ist es dasselbe. Wir wollen den Tod verfügbar machen. Entweder indem wir ihn völlig aussetzen für Leute mit ausreichend Geld oder indem wir ihn vorzeitig herbeiführen für Leute mit wenig Geld.
Mhm.
Und was völlig unbeantwortet bleibt, ist einfach, dass wir die Frage nach dem Leben nur quantitativ stellen, also nach Länge, aber nicht qualitativ nach Sinn. Es kann ja durchaus sein, dass du lebenssatt stirbst, weil du erfüllt bist und eine medizinische Behandlung ausschlägst, weil du sagst, ich habe gut gelebt. Und es kann umgekehrt sein, dass du ewig lebst und keinen einzigen sinnvollen Tag verbringst, weil du einfach nur nihilistisch die Aufrechterhaltung von Körperfunktionen als einzigen Lebenssinn oder als Sinnattrappe erlebst. Also das scheint mir noch eine ganz wichtige Diskussion zu sein, dass wir nicht nur nach Körperfunktionen fragen. Ich habe mal formuliert, in der ich mag es, mich selbst zu zitieren, weil es meiner Eitelkeit so entspricht.
Ich bitte darum.
Sterilität ist keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das war in Corona-Tagen. Und so glaube ich, sind wir hier sehr technisch um den Tod bemüht oder politisch, aber tatsächlich nach dem Sinn des Lebens, fragen wir nicht unbedingt.
Dabei wäre das doch entscheidend, um die Frage nach dem Sinn oder Nichtsinn des Todes zu beantworten.
Ja.
Aber nochmal, wir haben, glaube ich, einmal ein Gespräch darüber geführt, das war damals sensationell ungern gesehen. Ich
verstehe, das war, als wir die Hälfte der Zuschauer verloren haben. Ne?
Ja, ja. Ich verstehe auch, dass Menschen...
Das wird riskant. Lass uns das lieber heute nicht
fühlen. Wir lassen uns doch mal den Saal leer spielen, aber nur 2 Minuten. Wir können das ja irgendwann mal heimlich machen, dieses Gespräch führen. Mir erscheint es, und ich musste auch an dich und deinen Freund Harari denken und diese Beleidigung, nicht dein Freund. Also, ja. Also, er hat es doch als ultimative Beleidigung oder bezeichnet, dass wir überhaupt sterben müssen.
Ja. Eine schlimmere Kränkung des modernen Subjekts ist gar nicht vorstellbar. Wir sind ja in der Verfügungsgewalt über unser Leben. In meinem Leben bin ich der Boss, ja, und nicht der Tod.
Ich möchte dazu mal ein Buch hochhalten, das keiner lesen kann, weil es das nicht mehr gibt. Mache ich jetzt trotzdem mal. Das hat einen ganz, ganz schrägen deutschen Titel. Kannst du das sehen?
Nachdenken über den Tod, die moderne Medizin.
Ja, und unser Wunsch, friedlich zu sterben. Ja, wenn ich im Marketing arbeiten würde, dann würde ich sagen, guck doch mal auf den Originaltitel, das da nämlich hieß The Troubled Dream of Life, was ganz anderes ist.
Übersetzt das mal bitte für mich als...
Naja, der unruhige Lebenstraum oder der unruhige Traum vom Leben.
Ja.
Dass man, also Callahan wirklich, der ist dann tatsächlich anders als die Knopf-Hof-Show Ethiker und stellte... Inzwischen ist er leider auch nicht mehr da, aber diese ganzen Fragen, die Harari dann so einfach mit Bausch und Bogen mal wegfiedelt, natürlich in der Tiefe durchdrungen und auch die Probleme auf den Punkt gebracht. Und ich halte das für wesentlich, also sich nach dem Sinn zu fragen, aber auch zu verstehen, wie sich unser Verhältnis verändert hat zum Tod. Ich will das heute nicht zu tief machen. Aber dass man sagt, ja, früher war das ein normaler Vorgang.
Ja.
Es war eingeordnet, dieser ungezähmte Tod. Man
hatte auch einen Sinn, halt war unverfügbar.
Genau, das passiert halt. Man tritt halt auf einen rostigen Nagel und da kann man dann auch nichts machen. Hast du noch 2 Wochen deine Dinge.
Heute ist man ja selber schuld, wenn man zu früh stirbt oder zu lang lebt. Das in dem Moment, wo ich das aus dem Bereich des Schicksalhaften, in den Bereich des menschlichen Planens, Verfügens und Tuns übertrage, wird es zur Überforderung des Einzelnen, zum einen permanent den Tod abzuwenden und dann ihn auch herbeizuführen. Also ich finde, damit sieht man mal wieder, dass die Erweiterung unserer Freiheitsmöglichkeiten nicht zwangsläufig einhergeht mit größerem Glück, sondern eben mit einer Überforderung und einer... Findest du nicht?
Doch. Hast du Callahan gelesen?
Nein.
Das hast du natürlich alles dir selbst auch gedacht schon.
Ich brauche ja nichts mehr zu lesen, weil ich mir das ja alles selber denke. Nein, ich versuche damit meine Faulheit zu entschuldigen, Mann.
Nein, das ist doch...
Habe ich denn was Richtiges gesagt?
Du sagst immer was Richtiges, aber an dem Punkt, gerade in dem Punkt, wo man sagt, dieser medizinische Fortschritt und dann auch die Möglichkeiten, also nicht nur den Arzt zu wählen, sondern Behandlungen abzulehnen und selbst zu entscheiden mit Patientenverfügungen und so weiter, das ist ein großes Thema für Callahan. Weil er sagt, was wir nicht gemacht haben auf dem Weg, also wir haben die Menschen in eine große Schwierigkeit gebracht.
Genau.
Weil sie ja dann schon nicht gewusst haben, warum sie eigentlich leben. Und ob sie jetzt sagen sollen, ja, es ist jetzt Zeit zu sterben. Weil sie das ja nicht wissen, ob das jetzt Zeit ist oder nicht.
Eben.
Und da man diese Option hat, zu sagen, ja, dann fahren sie mich mal mit 89,5 und 8 Krankheiten nochmal zum anderen Arzt und ich will dann auch weiterleben. Sie wissen gar nicht, was sie da reden. Aber, also nochmal, das wollen wir ja gar nicht zu tief machen. Callahan ist dadurch aufgefallen, dass er irgendwann gesagt hat, ab 80 oder 75 muss man aufhören, die Menschen zu behandeln. Zumindest wenn sie komplexe und schwierige und teure Behandlungen brauchen. Aber immer muss man das alles sehen vor dem Hintergrund, dass der Tod kein technisches Problem ist, sondern ein philosophisches Problem.
Ein Schicksal.
Offensichtlich, Harari würde das bestreiten, dass das Schicksal ist.
Ich weiß, der Schlaumeier, der...
Ja, das hat der Herr Kelderhan dann halt anders gesehen. Und nochmal, ich weiß, keiner will darüber reden, aber wenn man sich nicht über Leben und Tod und Dankbarkeit über jeden Tag, den man hat, klar ist, dann...
Darf ich das mal biografisch unterfüttern?
Ja.
Ich habe ja diese Woche mal den Gunnar besucht. Der ist ja umgezogen. Der wohnt jetzt unterirdisch in Köln und es ist relativ uninah und ich dachte, ich besuche ihn mal. Und das war ein schwerer Weg, aber auch ein schöner Weg, weil er ein sehr schlichtes, schönes Grab hat und irgendwie man das Gefühl hatte, da irgendwie ihm auch zu begegnen, wenn man da ist. Und habe nochmal wirklich drüber nachgedacht, was das bedeutet für uns, die wir noch leben. Also warum liegt er da und nicht wir? Könnte ja genauso gut umgekehrt sein. Und irgendwie müssen wir doch dann auch aus unserem Leben was machen, was irgendwie sinnhaft rechtfertigt, dass wir nicht da unten liegen, sondern hier oben noch rumlaufen. Oder?
Und dieses, ja.
Und ich habe mich dann gefragt, was könnte das sein? Also ich meine, ich habe ja irgendwann mal schon böse gesagt, was erwarte ich noch von meinem Leben außer krank werden und sterben? Und dieses Moment des Wartezimmers zum Todes ist ja nicht die ideale Einstellung zu all dem. Das hat mich dann echt nochmal zum Nachdenken gebracht, dass aus dem Glück noch am Leben zu sein, vielleicht auch eine Einladung erfolgt, diesem Leben Sinn zu geben.
Ja, aber um biografisch zu bleiben, das tust du ja. Also.
Ja, aber es fällt mir nicht leicht. Und dann habe ich gedacht, was würde Gunnar sagen? Also wie würde der die Zeit kommentieren? Weil wir haben das ja alle durchgemacht und wir machen zwar viele Worte, aber letztendlich umkreisen wir eine große Sprachlosigkeit. Weil die Dinge, die sich ereignen, einerseits eine große Geschwindigkeit und Schlagzahl haben und auf der anderen Seite doch letztendlich eine Variation des ewig Gleichen darstellen und die Kategorien sich völlig auflösen. Und ich wäre wirklich neugierig, was Gunnar sagen würde.
Also ich glaube, da er schon zu Lebzeiten fassungslos und bedient war von der Nichtreaktion unserer da draußen bei einer klugen Analyse, das wäre wahrscheinlich nicht besser geworden. Also, aber ich kann nicht für ihn sprechen. Ich müsste ihn dann jetzt mal irgendwie... Wir können ihn leider nicht herholen, sehr bedauerlich. Wobei ich ja auch weiterhin der Meinung bin, das geht mir jedenfalls mit Menschen, mit denen ich nicht direkt zusammenlebe, so, solange ich das nicht anerkenne, sondern gern an sie denke und mich mit ihnen unterhalte, sind sie auch da.
Eben.
Das ist aber reinste Esoterik natürlich.
Gunnar ist zwar weg, aber nicht tot.
Nein. Nö.
Oder umgekehrt.
Oder so.
Ja.
Gut, jetzt haben wir all unsere Zuschauer verloren. War nicht böse gemeint. Wir wollten das als lebensbejahend verstanden wissen.
Ja.
So.
Und darf ich da jetzt mit dem Boll nochmal unterbringen?
Ja,
das passt
für
mich auch wunderbar.
Also der passt dahin, weil was hätte denn Gunnar dazu gesagt? Herr Bollnow, letztes Mal versprochen, diesmal geliefert. Wer ist denn das?
Das ist ein Philosoph, deutscher Philosoph des 20. Jahrhunderts, der sich, sagen wir mal, nicht in den Nazi-Zeiten nicht ganz eindeutig verhalten hat. Das heißt, er hat bestimmte Dinge mitgespielt und ist deshalb auch in Verruf geraten, was kein Einwand gegen seine Philosophie ist. Ich sage das mal dazu, sondern der sich dann wirklich fundamentale Gedanken darüber gemacht hat, wie Menschen unter den Bedingungen einer permanenten Krise noch ein sinnvolles Leben führen können. Und er versucht sich auseinanderzusetzen mit dem Existenzialismus. Das ist ja, glaube ich, auch eine Spielart, mit der du ein bisschen sympathisierst. Ich habe lange auch damit sympathisiert, Sartre, Camus und so weiter. Also Leute, die sagen, dass unsere Kernerfahrung der Welt ist die Angst. Wir sind in die Welt geworfen. Wir sind verdammt zur Freiheit. Was es uns ausmacht, das entsteht das, in dem wir leben. Es gibt keine Vorherbestimmung. Und all diese Elemente verdichten sich dann in ein negatives Lebensgefühl, das von Starken möglicherweise als absurdes Spiel erfüllt werden kann, wie der Sisyphus, der den Stein immer wieder hochrollt und runterrollen lässt und dabei irgendwie Spaß hat.
Mhm.
Ich glaube, das gilt für dich.
Mhm.
Für manche Menschen ist diese permanente Krise allerdings eine Belastung und Bollnow fragt, ob wir nicht sowas wie eine neue Geborgenheit brauchen. Und diese neue Geborgenheit ist der Titel des Buches, das ich tatsächlich gerade lese. Und es geht nicht darum, dieses Gefühl des Ausgesetztseins damit zu negieren, sondern zu ergänzen. Und er macht jetzt eine Fallunterscheidung, also drei mögliche Reaktionsweisen auf die Permanenz der Krise. Er sagt also, permanente Krise kann niemand mitleben. Also ich möchte auch, dass es irgendwie vorbei ist. Und ein großes Missverständnis wäre, dass wir das Ganze durch den Tod beenden können. Ja, können wir. Aber wir können natürlich auch dadurch, dass wir wieder ein Leben außerhalb der Krise ermöglichen. Denn die Krise ist eine Scheidezeit normalerweise, in der Dinge sich klären. Das wissen wir als aus Entwicklungspsychologie, dass wir unser Leben in Krisen führen und dann gestärkt aus Krisen hervorgehen. So dass wir eigentlich die Krise auch positiv sehen können tatsächlich, aber eben nur dann, wenn sie überführt wird in eine Phase des Getragenseins. Wenn die Krise permanent ist, dann sind wir permanent im Stress, wir sind auf uns selbst zurückgeworfen und haben das Gefühl, dass keiner unserer Lebensentwürfe irgendwie tragend sein kann und nichts anzufangen sich lohnt. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das viele Menschen haben, die das die letzten 4-5 Jahre bewusst mitgekommen haben. Und jetzt die Frage, wie kommt man da raus? Bono schlägt drei Möglichkeiten vor. Die erste wäre, so zu tun, als gäbe es gar keine Krise oder das tatsächlich zu glauben.
Das machen viele so, ja.
Das machen viele so. Die sind auch gesegnet. Also jemand, der nicht weiß, dass er in der Höhle lebt, weil er noch nie vom Tageslicht gehört hat, dem fehlt auch nichts, ne? Platonisch gesprochen. Diese Option ist allerdings in dem Moment verloren, in dem du tatsächlich anerkennst, es gibt da ein Tageslicht, es gibt eine Krise und ich durchschaue die.
Und das ist schlecht.
Das ist schlecht und da gibt es jetzt zwei Varianten. Du erkennst an, dass die Krise permanent ist und dass es keine drinnen gibt und kannst dann entweder die Freude der Absurdität genießen, wenn du zu den beglückten Sven Böttchers gehörst. Oder du kannst sagen, ob Leben oder Tod macht letztendlich auch keinen Unterschied mehr. Das heißt, dann kann ich genauso gut noch leben, aber es ist halt sinnlos. Das wäre die zweite Variante. Die dritte, und das wäre die von mir bevorzugte Variante, wäre zu sagen, ja, es gibt Krisen, aber es gibt eben auch das andere. Wir müssen sagen, dass es doch Erfahrung von sinnvollem Leben gibt. Und dieses sinnvolle Leben, das schreibt diesem ganzen Pessimismus ein Fragezeichen ein. Und wenn wir uns theoretisch vergewissern, was denn eigentlich die Voraussetzung für sinnvolles Leben ist, dann können wir auch dieses Gefühl der permanenten Krise überwinden. Und er sagt, es gibt dann das Wesentliche, das uns zeigt, dass wir nicht in der permanenten Krise sind, ist, dass wenn wir außerhalb unserer selbst einen tragenden Grund erfahren, ein Sein, das uns zugewandt ist und uns mitträgt. Und er nennt ein Beispiel dafür, wo wir solche Erfahrungen machen können. Das ist die Liebe, die geschlechtliche Liebe, die Liebe zwischen den Generationen. Das ist die Freundschaft. Also mir geht's auch immer gut, wenn ich mit dir eine Sendung mache. Dann wirklich immer so, als wäre ich noch einigermaßen miteinander mit mir selbst zu Rande gekommen. Also Freundschaft kann so eine Erfahrung sein, die als sinnvoll erachtet wird. Dann kann es menschliche Gemeinschaft sein, ob das die gute Nachbarschaft ist, eine Familie, die sich zusammenfindet. Also das ist ein tragendes Element. Drittes Element sind die Institutionen tatsächlich sogar. Also er meint, dass wenn Menschen sich zusammenfinden und Einrichtungen stiften, die sie als sinnvoll erleben, kann sie das tragen. Also eine Kirchengemeinde, auch sowas wie ein Bildungswesen, ein Rechtswesen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie als verlässlich und beständig wahrgenommen werden.
Das wäre meine Frage oder mein Einwand gewesen.
Nee, der Einwand kommt ja gleich. Also
das
ist mir schon, Entschuldigung, ich mache jetzt den langen Bogen, dann bist du gleich dran. Oder geistiges Leben, also eine Gotteserfahrung oder so könnte getragen werden. Jetzt ist es genau so und jetzt kommen wir zu dem Bösen. Das klingt jetzt erstmal so, ja, da gibt es etwas Lebensquellen, die uns aus der Krise herausholen können. Nur was Bono nicht im Blick hat und was ich jetzt ergänzen würde, ist, dass diese Lebensquellen natürlich Gegenstand politischer Indoktrination sind und in meinen Augen auf grausamste Weise systematisch vergiftet werden. Denn an die Stelle von Freundschaft ist die digitale Netzwerkkommunikation getreten, das soziale Netz. Die Familie ist diffamiert durch Genderismus und Ökonomisierung. Die Institutionen sind korrumpiert durch Ideologie, sodass den Menschen eine Möglichkeit einer sinnhaften Erfahrung nicht nur vorenthalten, sondern systematisch unmöglich gemacht wird, um dieses Gefühl von Krise weiterhin aufrechtzuerhalten. Und das finde ich so unendlich zynisch, sodass letztendlich für ihn als einziges übrig bliebe die Gotteserfahrung, wenn man sie nicht im nackten Hähnchen in Paderborn oder im genital garnierten Kirchentag in Hannover erleben möchte.
Okay, einen halben Schritt zurück.
Ja.
Also neben der verbleibenden Gotteserfahrung ohne Hühner, die uns noch zur Verfügung stünde, hat er nicht kommen sehen, dass diese Form von Psyop, über uns ausgeschüttet wird. Mhm. Gebe ich das richtig wieder? Also ich weiß nicht, wann er geschrieben hat, aber das
50er Jahre.
Kommen sehen, dass diese zur permanenten Krise die permanente und durchaus gewollte Spaltung und Auseinanderdrängung der Menschen, die wir da haben, stattfindet. Das ist doch, glaube ich, wichtig, oder? Dass
genau.
wir das unsere Restverzweiflung dann auch erklären. Denn das ist ja ein anderer Zustand als den, den wir in den 50ern oder im letzten Jahrhundert hatten. Verstehe mich nicht falsch. Ich kenne
absolut
Text nicht.
Nee, du hast völlig richtig. Sage,
die Hoffnung war ja dann für die verbleibenden nicht Camus und nicht in der Höhle Sitzenden, dass diese Krise überwindbar ist durch menschliches Zusammenstehen und ja. Halten und die genannten Dinge. Das ist uns heute genommen, richtig?
Genau.
Okay.
Und ich halte das nicht für einen Zufall, sondern ich halte das für eine bewusste Strategie. Mhm. Insbesondere, wenn du mal diese Elemente von Beständigkeit und Verlässlichkeit noch nimmst. Wir haben ja einen permanenten Stress des gesellschaftlichen Umbaus. Also diese Transformation läuft ja nicht darauf hinaus, in etwas anderes überführt zu werden, sondern die permanente Transformation läuft darauf hinaus, dass es niemals wieder verfestigte, verlässliche Strukturen geben wird. Mhm. Das ist ja mit dem Krieg gemeint. Diese Kriegsmetaphorik ist ja die permanente Mobilmachung. Das ist der flexible Mensch, der in keiner Form zur Ruhe kommen darf.
Ja.
Das scheint schafft auch keinen Optimismus, oder?
Nö, das muss ja auch heute nicht sein. Aber ich will mal in Klammern dazu gesagt haben dürfen, das geht nicht nur Herrn James Cameron, Regisseur im Gespräch mit Bill Gates, so, sondern auch mir als Künstler, dieser Zustand, er führt dazu, dass man eigentlich auch nicht mehr Kunst schaffen kann. Ich wollte das nochmal dazu erwähnt haben. Das kannte ich vor 2020 nicht und viele andere, glaube ich, auch nicht, von denen, die wach sind, dass man sagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich dystopisch, utopisch, wie auch immer, überhaupt noch erzählen soll und kann, was nicht in 2 Tagen Makulatur ist, während ich daran noch arbeite.
Es geht also auch für die Philosophie, also ein System aufzubauen, das irgendwelche mit Begriffe beschreibt, die auf Dauer irgendwie haltbar wären. Auch das ist ja nicht mehr gegeben.
Aber das ist doch eigentlich eine, gut, das ist gewollt, aber es ist doch trotzdem eine Illusion. Wir haben das schon 100-mal gesagt, wenn wir uns auf das Menschliche besinnen könnten oder wollten, dann gäbe es ja einen Weg daraus. Ne?
Eben. Und das finde ich deshalb, wir möchten den Bollner jetzt auch nicht so negativ ausklingen lassen. Wir können ja diese Erfahrungen gleichwohl machen. Nur weil diese Bereiche korrumpiert und überlagert sind mit Ideologie, sind sie als Lebensquellen ja nicht versiegt, sondern nur vielleicht momentan vergiftet. Aber da strömt ja immer was nach. Das heißt, es bleibt mir unbenommen, Freundschaften zu pflegen. Es bleibt mir unbenommen, meine Lieben in den Arm zu nehmen und dort die Intensität einer menschlichen Nähe zu spüren. Das Gleiche gilt auch für den Umgang mit Kultur. Auch wenn die Institutionen belastet sind, sind vielleicht die Personen in diesen Institutionen immer noch würdig und hilfreich. Also ich liebe meine Studenten zum Beispiel. Ich mache dort so intensive Erfahrungen, die von der Institution gar nicht korrumpiert werden können. Das ist sozusagen die Unvernichtbarkeit oder die Unzerrüttbarkeit des menschlichen Antlitzes. Die gibt mir dann tatsächlich noch Hoffnung. Und ich glaube, das wird auch den Weg bilden nach außen, weil dieses Elementare, das immer wieder aus sich selbst heraus sprudelt, das ist unzerstörbar. Mhm.
Ich will dir das nicht kaputt machen.
Nee, mach mal.
Nein, ich will doch Optimist sein. Mit dir zusammen. Ich habe doch auch, glaube ich, wir gesagt, wenn die damit fertig sind, die ja nichts im Angebot haben und alles an die Wand geklatscht ist, dann kommen die 10 oder 20% mit Pflastern und wir helfen dann mit, die Welt und Gesellschaft wieder anders aufzubauen, als sie im Moment organisiert ist.
Das ist ja der Punkt, die haben ja nichts anzubieten. Die müssen ja diesen permanenten Stress aufrechterhalten, weil sie genau wissen, dass wenn die Menschen zur Besinnung kämen, zumindest sich ein Bedürfnis, eine Sehnsucht, ein Heimweh einstellen würde. Und darauf haben die keine Antwort.
Nein, aber deswegen sollten wir vielleicht dann doch noch ganz kurz drüber sprechen und sei es nur um den 25 Menschen, die uns hier noch zuhören, die anderen.
Danke, dass ihr drei 18, dabei
seid. Danke, dass ihr zwei dabei, einer dabei. Schade eigentlich. Ah, da ist wieder einer reingekommen. Nein, das ist eigentlich schade, dass die 80% das nicht wenigstens einmal an sich ranlassen. Mhm. Diesen Gedanken nur einmal dazu. Wir sind heute viel zu ernst, das macht aber nichts. Ich genieße das sehr, dankeschön. Die ganze Diskussion, oder wir wollten und müssen über Peter Thiel und Elon Musk und Palantir reden.
Ja, bitte.
Weil, glaube ich, eine Gefahr droht, diesen restoptimistischen Plan, den wir eben noch hatten oder noch haben, zu sabotieren. Wenn wir jetzt sagen, die haben nichts zu bieten, aber sie werden das ganze Ding an die Wand fahren, also die nicht nur die Weltwirtschaft schrotten und die ganzen Jungen im Krieg verheizen und so weiter. Und in dem Moment, wo wir dann aufstehen möchten und sagen, ach komm, auch zu den anderen 80% in der Höhle, lass uns doch mal eine vernünftige Welt machen, es ist doch alles da, dass wir diese Möglichkeit nicht mehr haben. Das ist ja der Weg, den jetzt gerade so zur Sicherheit die MAGA-Amerikaner, das heißt...
Was bedeutet nochmal MAGA?
MAGA ist Microsoft, Amazon, Google und Apple.
Und ach, kann ich Make America Great Again?
Nein, und darüber, nein, das sind die vier, die die Seewege kontrollieren. Man kann auch Microsoft durch Meta ersetzen. Und alle Kommunikation kontrollieren und abschalten können. Und darüber thronen ja dann Tesla und Twitter und Palantir. Diese Gefahr sollte zumindest allen bewusst sein.
Dass, worin besteht die Gefahr? Mach das mal ein bisschen.
Ja, also das
ist den Laien nachvollziehbar.
Also Palantir sind ja, wissen wir, die sehenden Steine im Tolkiens Herr der Ringe. Ne? Das ist unzerstörbar übrigens. Die Firma von Peter Thiel hat jetzt den Auftrag bekommen, die gesamten Daten, die Thiels Uni-Zimmergenosse Elon Musk rausgetragen hat aus Washington unter dem Doge-Programm, zusammenzubringen, um die um die Sicherheit zu erhöhen, also um die Kontrolle ein bisschen einfacher zu machen und die ganzen Abläufe in der amerikanischen Gesellschaft. Das heißt, du hast dann, wenn diese Daten bei Palantir richtig analysiert werden, das ist der Job von Palantir, ja, also die Effizienzsteigerung, missionskritische Effizienzsteigerung in Fabriken und an der Front, das ist das Motto von Palantir.
Wow.
Sehr erfolgreich.
Und das wird ausgelehnt auf die Gesellschaft schlechthin.
Auch mit dem Predictive Programming, also mit dem Vorhersageprogrammen für wer könnte demnächst kriminell werden. Das Programm hieß Gotham und ist ja auch damals schon in New Orleans mal getestet worden, erfolgreich. Inzwischen auch in Hessen angekommen bei der Polizei. Das nur am Rande. Also diese Firma ist jetzt beauftragt worden, diese ganzen Daten zusammenzuführen, um die Sicherheit zu erhöhen. Das heißt, nicht nur deine Krankenversicherungs-, Wohnortdaten, sondern eben, was neu ist, eben auch die Social-Media-Daten. Und ich denke, im nächsten Schritt wäre es logisch, dann auch noch die, nicht nur Bank, sondern auch die Zuweisung von neu geschaffenen Digitalwährungen in diesem einen kleinen Ausweis unterzubringen.
Also die, sagen wir, die Totalinfrastruktur des totalitären Staates, einer Effizienzregierung und Kontrollgesellschaft.
Ja, zu unserer Sicherheit.
Um natürlich den Preis unserer Freiheit.
Ja, aber das können wir uns ja vielleicht auch gar nicht mehr leisten. Die Welt ist ja viel zu gefährlich geworden für Freiheit.
Finde ich bemerkenswert, dass es ja ein Verfahren ist, das zur Überwachung, Kontrolle und Steuerung von relativ fluiden Prozessen, nämlich Krieg und Produktion, genutzt wurde. Und das bestätigt nochmal diese These, auch die Gesellschaft wird als Schlachtfeld betrachtet letztendlich. Ne?
Mhm. Ja, man muss bei all dem immer, das habe ich gedacht, bei diesem Ehekrach zwischen Elon und Trump, das haben vermutlich alle mitbekommen, dass die beiden öffentlich ein bisschen Streit hatten. Ist ja schön, dieses Wir müssen reden auf Twitter oder X. Man muss einfach wissen, dass die Geschäftsfelder von diesen beiden Uni-Freunden Peter Thiel und Elon Musk ja durchaus sich berühren in den Verbindungen zu nützlichen Diensten, mehr will ich dazu mal gar nicht sagen. Das hat militärisch-logistische Aspekte, nicht zu knapp. Also nicht nur sind diese beiden Firmen mitgegründet worden und unterstützt worden von von Militär zu unserem Nutzen und zu unserer Sicherheit. Ja, es ist ja auch so, manche wissen das, glaube ich, dass der eine von diesen beiden Männern ein Satellitensystem baut. Starlink heißt das. Mhm. Und Starshield. Und der andere mit militärischer Effizienzsteigerung, nicht nur in Firmen, sondern auch an der Front verspricht. Und die auf all unsere Daten zugreifen können. Also ich will das nicht auf die Spitze treiben. Es könnte einfach sein, dass man uns versehentlich in unserem Wohnzimmer genau, punktgenau in die Luft springt, weil es sprengt. Wahrscheinlich wird nicht mal deine Familie getroffen, sondern nur du.
Soll ich das jetzt beruhigen?
Ja, natürlich. Wenigstens kommt ja sonst keiner ums Leben. Weil wir eben auf irgendeinem Social-Media-Kanal an irgendeiner Stelle das Falsche gesagt haben. Das ist dieser digitale Gulag. Und
finde ich jetzt aber sehr mutig, ehrlich gesagt. Also, da gibt es doch andere Möglichkeiten, jemanden zum Schweigen zu bringen.
Ja. Das muss so nicht sein, du hast völlig recht.
Oder?
Wir haben es ja auch nur mal sagen wollen, und ich habe es mal sagen wollen, man die 80% wissen sollten, was auf sie zukommt. Und das kann man ja alles machen unter der Fahne der Sicherheit. Ich habe nur ein bisschen Sorge für den Tag, an dem wir beschließen, wir 10% Restmenschen sagen, ach, das kann man doch alles auch ganz anders machen. Lass uns mal darüber reden und wir das dann nicht mehr können.
Sag mal kurz Sicherheit nochmal, wovor werden wir denn da in Sicherheit gebracht?
Von den Palantirs?
Ja, weil ich habe das Gefühl, dass welche Bedrohung sollte größer sein als das, was uns hier Sicherheit verspricht.
Ja, weißt du doch, also
Terroranschläge,
Messertate, vor Terror und vor Mexikanern,
Steuerhinterziehung,
vor Geldwäsche und Drogen und so Zeug. Also die schützen uns ja nur. Wenn du anständig bist, dann ist
hast
das
doch
alles
so
nur zu deinem Vorteil.
Ja.
Du möchtest doch auch nicht, dass da jemand Geld wäscht. So. Oder illegal einwandert. Diesen Dreh habe ich auch irgendwie nicht verstanden von Alex Karp, der ist ja auch Präsident neben Thiel von Palantir, der dann auch sich jetzt rühmt, dass er die Rechte irgendwie zerlegt hat oder den Boden weggezogen hat.
Die Grundrechte?
Weltweit. Nein, nicht die Grundrechte, die Rechtsextremen weltweit. Weil er ja jetzt den Zuzug von allen Menschen einfach einzeln kontrolliert und verhindern kann. Da muss man mal drauf kommen. Ich fand das ein bisschen um die Ecke.
Ja, darf ich mal kurz einen
Seitenblick
werfen auf die deutsche Grenze und die Möglichkeit, juristisch sich Recht zu verschaffen, wenn einem die Grundrechte eines Asylbewerbers eingeschränkt werden. Das hat mich sehr gewundert. Du hast es mitbekommen, drei Somalierinnen wollten ja nach Deutschland und sind dann abgewiesen worden von Herrn Dobrindt, glaube ich.
SomalierInnen.
Ja. Woraufhin sie sich dann Rechtsmittel bedient haben, was ja auch etwas sehr Naheliegendes ist, weil natürlich die Somalier sowohl über die Kenntnisse der deutschen Rechtswege verfügen, als auch über die finanziellen Mittel, sich diese Grundrechte herbeizuklagen. Das ist ja eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass man, wenn man seine Grundrechte verletzt sieht, zunächst einmal Geld braucht, um dann auch eine Rechtssituation herbeizuführen, die das zumindest erstmal vor Gericht klärt. Und wie das dann ausfällt, das weiß man ja auch nicht, oder? Was ich damit sagen möchte, offensichtlich waren das sehr kompetente und ökonomisch gut ausgestattete Menschen, die sich dann auf dem Rechtsweg zur Klärung ihres Asylstatus begeben haben. Was ich dann im Nachhinein erfahren musste, dass das gar nicht so war, sondern dass es dort eine NGO gibt, die heißt Pro Asyl, die diesen Menschen hilfreich zur Seite stand. Und sie hat noch das große Glück, einen Richter zu finden, der zufälligerweise auch, glaube ich, eine gewisse Nähe zu der Partei, die Grünen, dieser fundamental pazifistischen Partei pflegt.
Ja, ich erinnere mich, die BIP-Zerstörer. Ja.
Ja.
Entschuldige, ich wollte ihn unterbrechen. Ja,
mir ist aufgefallen, dass so in einer Reihe von juristischen Ungleichgewichten hier offensichtlich es einen großen Willen dazu gibt, bestimmte Fragen juristisch zu klären, während andere Fragen, die vielleicht auch Grundrechte anderer Menschen betreffen, etwas marginaler behandelt wurden in den letzten Jahren. Was anderes, was mir aufgefallen ist, Du hast mitbekommen, dass es ein erstes Urteil im Cum-Ex-Prozess gab und da ist jemand, der sich als Kronzeuge zur Verfügung gestellt hat, obwohl er dabei geholfen hat, also große Millionenbeträge der Steuer zu hinterziehen, mit einem relativ geringen Strafmaß davongekommen ist, das weit unter dem liegt, was etwa Walter Weber für das Ausstellen von Maskenattesten bekommen hat. Auch da sehe ich ein gewisses Missverhältnis. Also ich bin ein bisschen irritiert, sagen wir es mal so. Offensichtlich gibt es eine politische Opportunität, die dieses Prinzip gleiches Recht für alle dran wenig in Frage stellt.
Ja, aber warum bist du irritiert?
Ach so.
Also man muss ja, nein, du musst ja einfach sehen, das ist ja eine Frage der Schwere des Verbrechens. Also, dass man einfach sagt, wenn jemand
Steuern hinterzieht, ist das okay?
Ja, es ist halt
wenn
nicht so
wenn jemand einen Pfandfonds beim Aldi verschwinden lässt, kommt er ins Gefängnis.
Nein. Ja, das ist ja nun deutlich charakterlich schwächer.
Ja.
Also dieses Pfandbon-Clown oder so. Oder auch also jemand, der dann anderen Menschen hilft mit Maskenattesten.
Ja.
Das ist natürlich, muss gesühnt werden. Anders als das bloße Entwenden von einigen Milliarden.
Ja.
Das schließt ja eigentlich auch unseren Kreis zu unseren Helden vom Anfang, dass man sagt, das muss man einfach nur sehen, haben die jetzt dann, ja, wie ist das charakterlich einzuordnen? Charakter heißt Gesinnung, glaube ich.
Ach so, ah.
So heißt das heute. Hat er denn auch Gesinnung?
Also es gibt noch eine Instanz, die höher ist als das Recht, das ist die Moral. Und die Moral wiederum wird konstituiert durch Ideologie.
Ja. Das ist vorhin alles gesagt.
Und das ist dann dieser berühmte Rechtsstaat oder unsere Demokratie, für die wir unsere Kinder opfern sollen.
Ja.
Ah, jetzt wird das rund, jetzt kapiere ich das.
Stört dich denn?
Ja, die ganze Sendung war ja entweder für die Katz oder ein großartiger Weg über die Irre zur Erkenntnis.
Jetzt haben wir es, oder?
Ja.
Also,
und wem das nicht passt, der kann sich ja noch in die liebevollen Hände eines Hausmädchens begeben. Ich würde die Indikation Intelligenz noch vorschlagen. Also das Menschen mit einem IQ über 100.
Du meinst der Diagnose unheilbar intelligent?
Ja.
Da hilft auch keine Lobotomie.
Nein.
Und dann den Leuten ganz schnell nahelegen. Also, quält sie das nicht auch? Wie vieles Nachdenken?
Lass uns doch mal kurz eingehen auf diesen, ja, wie soll man das sagen, diesen Regionalkonflikt im Osten.
Ich wollte gerade, ja, ich dachte, ich erzähle mir was aus Dänemark, das mache ich nächstes Mal, ja.
Achso, nein, 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 Dänemark. Ja, ich meinte Dänemark. Im Osten Dänemark.
Der Regionalkonflikt. Dänemark. Nein, hier ist kein Konflikt. Machen wir Regionalkonflikt. Krieg, Osten, Ukraine.
Ja.
Ja.
Was war denn da wieder los?
Endlich
da waren wir doch wieder wirklich inaktuell letztes Mal. Wir haben diesen ganzen Drohnenangriff gar nicht mitbekommen. Da haben so ein paar Hobbyfunker aus Kiew haben sich bei Konrad Elektronik so ein paar Drohnen bestellt und haben die geschickt auf die russischen Langstreckenbomber oder was, die ja nicht in die Hangars hinein dürfen aufgrund des Abkommens mit den USA, damit die immer schön überwacht werden können, mussten die draußen stehen. Und das haben diese Hobbyfunker aus Ukraine ausprobiert und haben auch sich noch so eine aus Yps so eine Unterwasserdrohne gebastelt, die sie dann durch den was weiß ich war das der Dnieper oder der was weiß ich durch die Donau oder durch den Rhein bis an die große Krimbrücke geschickt haben, die dann an ihrem Pfeiler beschädigt wurde und so zusammengestürzt ist, dass immer noch die Autos drüber fahren können? Oder? Ich kapier das. Ich habe so viele Bilder gesehen und ich glaube ja den Bildern nicht mehr. Was bedeutet? Und dann treffen die sich ja dann noch irgendwie und verhandeln, dass sie Gefangene austauschen. Wie passt denn das alles zusammen?
Schön, dass du mich Dinge fragst, die ich genauso wenig weiß wie du. Mir fehlt in deiner Aufzählung eigentlich nur, dass sie sich dann noch 1100 Kilo Pflanzendünger beim Hornbach gekauft haben und das in eine Plastiktüte gesteckt haben mit ihrer selbstgebastelten Yps-Drohne.
Ja, stimmt.
Um das dann ferngesteuert, damit die Krimbrücke zum Einsturz zu bringen.
Ja, und ich weiß auch, weißt du, weshalb die es gemacht haben? Um den Krim-Sekt-Export zu blockieren. Kennst ja Krimskoje, dieses wunderbare.
Ja. Das ist jetzt, die Versorgung mit Krimsekt ist jetzt abgeschnitten, so wie die ganze Krim.
Die hatten ja auch so eine Krimsekt-Pipeline gebaut.
Ja, ja.
Krimstream 2 hieß die.
Richtig. Dazu hat übrigens Trump gesagt, dass er die vernichtet hat. Ne? Hast du gehört?
Was hat er vernichtet? Was hat Trump vernichtet? Die Krimstream?
Die Krimstream 2, die hat Trump ja irgendwie, die hat er auf dem Gewissen, hat er gesagt, während unser Kanzler neben ihm saß.
Ach.
Aber ey, sie haben genug Gas für uns. Das war seine Idee. Schön, dass er das mal eingeräumt hat, so am Rande. Und schön, dass der Kanzler nicht aufsteht. Entschuldige, das war ein Ausflug. Krimsek, du warst im Krieg, du warst in der Ukraine. Und wir sollten doch noch zu Ende dazu festhalten. Ich weiß gar nichts. Ich verstehe nicht.
Ich war ja persönlich da. Ich habe mir ja von allen, ich habe ja mit Thomas Röper und wie heißt sie?
Alina Lipp.
Direkt im Austausch. Und wir haben ein relativ klares Bild. Das ist ja relativ leicht, sich von Krieg ein Bild zu machen, weil man ja vor Ort relativ viele Augenzeugen hat, deren Berichte man ja gut zusammenfügen kann. Also kennst du noch Peter Arnett?
Ja, kenne ich noch. CNN, glaube ich, oder?
Ja, genau. Der hat ja mal live aus dem linken Nasenloch von Saddam Hussein berichtet.
Mhm. Als ins Nasenloch eingebetteter Journalist.
Genau.
So hieß das. Embedded Journalism.
Das hat man ja damals kritisiert, weil die ja nur das zu sehen bekommen haben, was man ihnen zeigen wollte. Mhm. Heute
kriegen wir gar nichts mehr zu sehen.
Ja, außer kleine TikTok-Videos.
Ja, von was und von wem? Aber
von KI.
Ja, aber wir kriegen doch, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich muss dir das ehrlich gestehen. Ich hätte gern Ahnung. Ich versuche mich dafür zu interessieren. Ich versuche zu verstehen, was in der Ukraine passiert, warum die Russen so reagieren, warum die Russen und Ukrainer gleichzeitig verhandeln und Brücken in die Luft sprengen. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe auch nicht, ich muss das gestehen, jetzt wird uns keiner mehr angucken oder mich jedenfalls nicht, weil ich so ahnungslos bin. Mhm. 40 russische Bomber sind also jetzt zerstört worden. Das waren so die ersten Meldungen. Mhm. Es gibt keine Reaktion der Russen, oder? Ist das ein TikTok-Video gewesen mit Modellen oder ist das wirklich passiert? Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob die Krimbrücke, also außer dass sie weiter funktioniert und da gar nichts passiert ist. Ich möchte gerne Peter Arnett wieder haben.
Ja.
Ich möchte zumindest irgendjemanden, der mir mal erklärt, was da tatsächlich geschehen ist die letzten Jahre und was da gerade geschieht.
Das würde ich ja am liebsten jetzt gerne für einen kleinen Exkurs zum Thema Common Sense nutzen, nämlich die Unmöglichkeit, mit dem gesunden Menschenverstand sich heute noch ein Urteil zu bilden. Darf ich das ganz kurz machen? Ich mache es wirklich versprochen ganz kurz. Weil ich glaube, dass diese
Verlängerung von Herrn Bollnow.
Bitte?
Nein, mach mal, ja.
Common ja, ist wieder ein bisschen. Ich weiß, es wird wieder ein bisschen.
Ich habe Common Sense. Kannst du mir auch nicht ausreden.
Nein, aber es ist halt, der Punkt ist der, dass Hannah Arendt ein ganz wichtiger Begriff. Common Sense hat mehrere Bedeutungen, nämlich einmal der Gedanke, dass ich das, was ich selber tue, im Hinblick auf das Wohl des Allgemeinen hin bedenke und beurteile. Also das heißt, dass ich nicht nur an mich selber denke, sondern einen Gemeinsinn. Gemeinsinn, das wäre eine Übersetzung von Common Sense, an den Tag lege. Einverstanden?
Common Sense wäre eigentlich gesunder Menschenverstand.
Es ist eine Übersetzung. Die kommt auch noch. Also. Zweite Bedeutung von Common Sense sind Sätze, die man als allgemein akzeptiert und deshalb nicht widerspruchsbedürftig benennt. Also sozusagen, dass die Erde eine Kugel ist, ist Common Sense. Dem pflichtet jeder bei.
Mhm.
Und dann gibt es die dritte Bedeutung, die sagt, Common Sense ist der gesunde Menschenverstand. Das heißt, ein Urteilsvermögen, unabhängig von fachlicher Expertise, bestimmte Aspekte einschätzen zu können, ohne dabei irgendwie auf schlaumeierische Theorien angewiesen zu sein. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass dieser Common Sense eigentlich auch wiederum eine Gefahr darstellt, weil er zum Beispiel sagt, hör mal, da ist jemand, der hat einen Pillemann und einen Bart. Ich glaube, das ist ein Mann.
Mhm.
Wäre jetzt aus Common Sense, also du zum Beispiel, ich sehe jetzt nur deinen Bart, aber ich unterstelle mal, dass auch weitere Attribute auf dich zutreffen und dann würde ich das Attribut des Männlichen, und dann würdest du sagen, nein, aber ich möchte als Frau gelesen werden.
Mhm.
Und dann wird der Common Sense kriegt einen in die Fresse. Oder dass man sagt, ja, Wetter und Klima sind zweierlei, oder das heißt, die systematische Irritation des Common Sense führt dazu, dass, das sagt Hannah Arendt, dass die Menschen sich nicht mehr zutrauen, sich zu äußern zu bestimmten Dingen, weil man ihnen permanent sagt, 2 + 2 = 5.
Mhm.
Und der Common Sense wird permanent frustriert, was dazu führt, dass er als Urteilsmedium der politischen Grundorientierung der uns auch mit dem Allgemeinen in Verbindung bringt, so irritiert wird, dass die Menschen entweder in Klischees abrutschen, das heißt, sie labern das nach, was ihnen der Skriptgenerator der Tagesschau im Kopf abgelagert hat, oder sie geraten in die Sprachlosigkeit. Sie sagen, ich verstehe nichts mehr. Es ist eine, die Common Sense ist eine Weise des Verstehens. Wenn ich, das, und das ist genau das, was wir beide haben. Wir verstehen es nicht mehr und müssten eigentlich jetzt sagen, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Und ich glaube auch, dass das eine Strategie des Regierens ist, dass man den Menschen die Möglichkeit, etwas zu verstehen und deshalb sich irgendwie zu beheimaten in der Welt entzieht und damit einen permanenten Stress aussetzt.
Also wir nennen das Format ab jetzt, wir müssen schweigen und machen dann so einfach Standbilder von uns.
Nee, die wir probieren natürlich trotzdem noch Worte zu finden für das, was uns da widerfährt. Und ich glaube, dass wir über diese Einordnung tatsächlich auch was schaffen, indem wir überhaupt benennen, dass wir nicht verstehen, sind wir nicht verstummt. Das ist ja das Große des Eingeständnisses des Nichtverstehens, ist ja immer noch die bessere Alternative, indem wir entweder komplett kapitulieren oder den Blödsinn nachplappern, den wir zwar auch nicht verstehen, aber der den Eindruck erweckt, als würden wir verstehen. Und das heißt, die Kluft zwischen unserem Unverständnis und dem notwendigen Verständnis, die tritt in Erscheinung und reißt insofern erstmal eine Wunde, die als solche dann thematisch wird. Ich finde das erstmal gar nicht verkehrt, dass wir das benennen.
Ja, also mir klingelt nur gerade im Kopf, das passt, glaube ich, ganz gut wieder mal als Zahl zu deiner Beobachtung und Analyse. Ist mir eine komisch formulierte Umfrage, die letzte Woche auftauchte, dass 80% meinen, 80% der Deutschen meinen, dass sich die meisten, dass sich viele nicht trauen, das zu sagen, was sie denken. Das war so ein bisschen über Eck, finde ich. Ne? Also, dass man nicht sagt, trauen Sie sich zu sagen, was Sie denken, sondern wie schätzen Sie denn so das andere ein?
Ja, ja.
Aber trotzdem eine überraschende Zahl. Deckt sich aber eigentlich mit dem, was du sagst. Das ist ja nicht immer nur, dass die dann eine andere Meinung überhaupt formulieren möchten, diese vielen.
Sondern dass sie vom Common Sense Gebrauch machen möchten.
Ja, genau.
Und sich das nicht trauen.
Eigentlich ist mir, ich habe das Gefühl, um mich herum sind 80%, die sich nicht trauen, von ihrem Common Sense Gebrauch zu machen, weil sie damit etwas äußern könnten, was...
Der Kaiser ist nackt.
Ja, aber selbst auf einer Ebene drunter. Das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast mit Frau Arendt, dass man sagt, selbst bei früher ungefährlichen Themen weiß man ja nicht, wo man jetzt wieder reingelaufen ist. Ne?
Also sagst du aus Versehen, schönes Wetter heute, dann, genau. Sie sind also Klimaleugner.
Genau. Ja. Ja, ja. Ich entschuldige mich ja immer schon, wenn ich versuche, irgendwie Frauen die Tür aufzuhalten oder ein Paket aus der Post zu tragen. Naja.
Ja, solange du keine Frauen aus der Post trägst.
Nicht ungefragt.
Oh Mann, waren wir heute wieder tiefsinnig. Haben wir noch was Albernes?
Nö. Wir doch nicht. Also ich finde das auch gar nicht schlimm. Tiefsinnig sind wir doch eh nie. Wir sind doch immer nur lustig. Gut, wir machen noch eine Woche weiter mit Wir müssen schweigen. Nächste Woche können wir einfach mal so, wir können sie auch von KI animieren lassen, oder?
Ja.
Einfach so ein bisschen Testbild. Nee, ich glaube, nächste Woche machen wir noch was. Oder sind wir nächste Woche im Freundekanal? Nee, wir sind hier, ne?
Ich weiß, wir auf jeden Fall.
Wir sind nochmal hier. Und dann erzähle ich dir mal, wie das ist mit dem Palantir in Dänemark. Das mache ich nämlich dann. Das gibt's da nämlich schon. Ich fahre da ja manchmal rein. Vielleicht erzähle ich dir das doch noch jetzt.
Ja, komm, bitte erzähl das. Du bist ja...
Persönliche Anekdote, jetzt mache ich das nochmal.
Komm. Ich trinke mal noch einen Schluck. Wollen wir einen Nachspann machen, damit die Leute guten Gewissens aufs Klo gehen können und dann sagen wir mal Tschüss und dann erzählst du's.
Willst du jetzt dann also einen Nachspann machen oder willst du jetzt irgendwie...
Ich will jetzt einen Schluck trinken und dann sagen wir Tschüss und dann kommen die wirklich coolen Facts.
Nee, es kommen keine coolen Facts, es kommen Sachen, die keiner hören soll. Das erzähle ich dir jetzt früher. Also Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, schön, dass ihr da wart. Danke. Tschüss.
Erzähl mal.
Ja, also Dänemark.
Wo deine Frau gelegentlich
da war, wo meine Frau, die weiter ja immer. Meine Frau ist da und will ja auch nicht zurück und ich will, dass sie zurückkommt. Ich verstehe aber, dass sie nicht zurück will. So. Und ich bin ja jetzt, um der Wohnflächensteuer zu entrinnen, habe ich ja jetzt auch nur noch 8 Quadratmeter Wohnung. Nein, das stimmt nicht, aber die kommt ja auch demnächst. Was wollte ich sagen? Also, die Dänen haben ja dieses Palantir-Prinzip eigentlich schon verinnerlicht. Die Dänen haben auch völlig andere Gesetze und Regeln, wie wir alle wissen. Es gibt eine sehr schöne NDR-Doku, die ich verlinke, die heißt Hart statt Hügge, wo mal aufgedröselt wird, was die Dänen so alles anders machen als wir und die anderen Europäer. Und was für eine...
Nicht so diese anekdotischen Geschichten wie das Erwachsenenschwimmen, sondern so richtig blöd, harte Maßnahmen.
So richtig, also wie fies und wie nationalistisch diese Sozialisten hier in Dänemark sind. Du hast das eben zusammengezogen im Kopf, ich nicht.
Also, ich meine, dass, woher weißt du das?
Ja, weiß nicht, ich habe dich angeguckt.
Nein, du meinst, das, der Sozialnationalismus ist wieder salonfähig geworden.
Das findet der NDR dann nicht so lustig, aber es ist trotzdem ein relativ sachlicher Film geworden. Also man kann das wirklich mal angucken, wenn man Interesse hat, warum sich Dänemark nicht an irgendwelche Dublin und Schengen und sonst was und Euro hält. Das ist nicht unvernünftig, was die tun. Aber dieses Palantir-Prinzip, also dass man sämtliche Daten zusammenfasst, das ist ja in Dänemark im Grunde schon länger der Fall. Ist dann nochmal umgestellt worden. Ich weiß das ja von der Dänin, von meiner Frau, auf die mit ID. Also man hat sämtliche Krankenversicherungs- und Bank- und Steuer- und Wohndaten zusammengefasst. Du wirst auch dann über die entsprechende App sogar informiert mit der Frage, ob denn bei dir vielleicht ein Leck in der Wasserleitung ist, wenn man im Sommer die Erdbeeren so lange
hat.
Ja.
Weil der Wasserverbrauch über der Erwartung der KI liegt, wirst du ja, dann... Ja,
genau.
Das ist ja sehr fürsorglich.
Genau. Und all dies dient ja nur unserer Sicherheit. Ich wollte nur die Anekdote dir erzählen. Also für mich ist dann so, wenn ich dann als Deutscher mal zu Besuch komme, dann wird man ja auch ständig rausgewunken an der Grenze, weil das ist ja wie... Ist halt Ausland, nicht EU. Kürzlich ein sehr freundlicher Polizeibeamter, so in unserem Alter, also vielleicht ein paar Jahre jünger, so alt wie wir, ist ja kein Mensch, aber mich dann irgendwie fragte, ob ich denn Interesse daran habe an meinen Vorstrafen.
Und welche Vorstrafen?
Das habe ich auch gesagt, wieso Vorstrafen? Naja, es ist vielleicht auch keine Vorstrafe, aber es ist ein Vermerk, ein rotes Fähnchen, wenn jemand meinen Ausweis scannt. Ich muss die Deutschen nochmal fragen, die haben das im Zweifel nicht. Also ich habe dann gefragt und er war so freundlich, dann in meinem Beisein mit seiner Funkmaschine mit Kopenhagen zu telefonieren. Ja, also da ist zwar nicht, das ist keine Vorstrafe, es ist nur einfach hinterlegt, dass ich im Zusammenhang mit dem Führen eines zu schweren Lastwagens und mit der gemeinsamen Einreise mit einem nicht in der Europäischen Union geborenen einer Person in Kopenhagen hinterlegt bin.
Wie, du hast dich als Schleuser betätigt?
Genau, also Menschenschmuggel, sagt auch der Polizist, aber das hat man wohl ausgeschlossen. Also weil da ist ja keine Strafe ausgesprochen worden. Das ist so die Kurzfassung.
Haben die sich das ausgedacht oder was?
Nein, ich bin ganz regulär, weil ich ja für meine Frau dann auch den Möbellaster vollgepackt habe mit einer eingetragenen Firma in Deutschland. Die hatte dann auch 3 Möbelpacker mit. Und da das den Nachbarn nicht gefiel, dass da ein Lastwagen stand, zugegeben, der hatte auch noch keinen Aufdruck, weil der nur neu war, stand ja dann vor uns die Polizei mit beeindruckenden, 2 beeindruckende dänische Polizistinnen mit knarzenden Funkgeräten auf der Schulter und sehr, sehr präsenten Schusswaffen. Es ließ sich dann aufklären.
Normalerweise stehe ich ja Frauen in Uniform, aber das klingt jetzt echt abtörend.
Ja, ich habe das ja sehr positiv dann wahrgenommen. Die Nachbarn passen aufeinander auf, wenn da so komische Menschen aus dem...
Ein herzliches Willkommen an deine Frau.
Ja, in der Nachbarschaft plötzlich ein leeres Haus und da fährt ein Laster vor und da steigen so 3, irgendwie 4 Männer aus, dann wird sofort die Polizei gerufen. Kann man so machen, aber, und deshalb erzähle ich dir das überhaupt, ich werde jetzt einen Teufel tun, in Kopenhagen nachzufragen, was denn da bitte bei mir genau hinterlegt ist. Das müsste ich ja eigentlich mal machen, weil das ja falsch ist. Und ich große Zweifel habe, sollte ich jemals nach Dänemark einwandern wollen, würde ich das wahrscheinlich gar nicht können. Weil ich bin ja Menschenschmuggler und habe 18 Tonner gefahren. Bin natürlich nicht. Die erzählst du dir, wie gesagt, nur, weil ich die Gefahr sehe. Dieser Polizist war ja sehr nett zu mir. Und auch
eben, der hat doch nochmal sowas wie die Polizisten. Der hat doch Common Sense bewiesen.
Ja, ja. Und aber auch, die waren ja sehr entspannt miteinander. Ich weiß nur nicht, was jetzt passiert, wenn im nächsten Schritt die KI noch hilfreich eingreift. So wie ich meine KI kenne, ist sie manchmal auch ein bisschen bekloppt und macht einfach interessante Fehler.
Halluziniert dann etwas rein in deinen Fall?
Genau. So, und dass man dann sagt, da muss ja dann nur wie früher in dem schönen Film Brazil von Herrn Gilliam mal ein Komma verrutschen. Oder das wird ja, mit, weiß ich nicht, oder so, dann stehen wahrscheinlich diese Leute wieder vor meiner Tür. Ob in Dänemark bei der Frau oder in Deutschland und machen komische Sachen. Ich wollte nur sagen, das hat nicht nur Vorteile. Wir können, ja. Die Dänen können zwar ihrer Regierung und ihren Behörden 110%ig vertrauen, dass sie nur Dinge machen, die in ihrem Interesse sind, aber wenn wir sowas auch in Deutschland einführen, hätte
ich... Stell dir vor, dann kommt noch die AfD an die Macht.
Ja, aber auch aufgrund der von dir vorhin beschriebenen juristischen Lage, so von Walter Weber bis zu irgendwelchen gut organisierten Somalierinnen, die einweisen. Also wenn man sagt, wenn da das System vom Kopf her so komisch organisiert ist, dann möchte ich ein Palantir-System in Arbeit wie in Dänemark nicht erleben.
Ich möchte es selbst wenn der liebe Gott und Mutter Teresa zusammen mit dem Dalai Lama
die
Regierung hätten, ja, möchte ich das nicht.
Ja.
Weil solche Systeme immer eine Tendenz der Verselbstständigung haben.
Ja.
Der Evidenznachweis wird ja dann nicht mehr an das System gerichtet, sondern an die Person. Du musst dann irgendwann belegen, dass du kein Schwerverbrecher bist.
Mhm. Ja.
Buh.
Ja. Wie gesagt, ich habe ja großes Vertrauen in all dies. Und, aber es kommt einem dann schon ein bisschen komisch vor, oder? Wenn es einem so nahe kommt und man dann sagt, aber das kann ich ja gar nicht sehen. Was habt ihr denn da jetzt wieder gemacht? Aber es wird schon gut gehen, Matthias. Die,
ja.
Die KI meint es gut mit uns und die erkennt ja dann auch, wer du und ich sind. Also,
die wissen ja, dass wir die Guten sind.
Wir sind die Guten und wir sind doch irgendwie so immer ehrlich und transparent und wir meinen es doch auch mit den anderen gut. Und da.
Gut, dass du das noch angefügt hast, sonst hätte ich mir echt Sorgen gemacht.
Ja, jetzt ja nicht mehr.
Nein.
Und die KI weiß das. Die wird uns beide schützen. So, und mit diesem Satz gehen wir jetzt zum letzten Mal grillen, bevor die Grünen es verbieten. Ist das auch gut gegen's BIP?
Ja, sicher. Ist? Sicher, wenn der...
Wenn man nicht mehr grillen darf.
Oder trinken, ich finde schon.
Ja, dann können wir gleich wieder einen Panzer weniger kaufen.
Gut. Mach's gut.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.